Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 11 Podcast-Folgen geht es um die große Volkskrankheit Diabetes. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Und heute geht es in der 5. Folge um die Konsequenzen, die durch Diabetes entstehen können. Die Begleit- und Folgeerkrankungen. Und die haben es leider in sich. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Wie schwer die Erkrankungen sein können, die Diabetes oftmals mit sich bringen und ob man sie vermeiden kann und mit welchen Verläufen man rechnen muss, darüber spreche ich nun mit Dr. Cornelia Wojtek. Sie ist Diabetologin. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Warum ist es denn so wichtig, den Blutzucker richtig einzustellen?
Der Blutzucker ist natürlich ein Parameter der Zuckerkrankheit. Deshalb muss der schon ganz gut eingestellt werden. Aber Sie merken schon an meinem ganz gut, dass wir auf anderes auch noch Wert legen. Also es sind der Blutdruck, der Blutfettwert und der Blutzucker, die alles eine Rolle spielen. Also deshalb nicht wundern, wenn Sie beim Diabetologen sind, dass der auch auf andere Sachen guckt als nur auf den Blutzucker.
Weil wenn es da Probleme gibt und da ist irgendwas falsch eingestellt, dann kann es eben auch zu schwereren Folgeerkrankungen oder Begleiterkrankungen kommen. Wie stellen Sie denn auch den Blutzucker richtig ein, damit es keine akuten Stoffwechselentgleisungen gibt?
Also Stoffwechselentgleisungen sind nicht nur für den Patienten schlimm, weil eine Unterzuckerung, aber auch ein sehr hoher Blutzucker wirkt sich wirklich sehr, sehr schlecht aufs Befinden aus. Es ist mehr wichtig, dass wir im Zielbereich bleiben und wir sagen immer so, 70% der Werte sollten im Zielbereich sein. Da muss man natürlich erstmal gucken, wo ist denn mein Zielbereich? Wir sagen in den meisten Fällen, auch sehr individuell natürlich, wäre das zwischen 5 und 11 Millimol pro Liter als spontan Blutzucker. Diesen Wert wollen wir, wie gesagt, zu 70% erreichen, weil wir da studienmäßig wissen, dass es da am wenigsten Folgeerkrankungen gibt. Es gibt auch noch diesen HbA1c-Wert, das wissen Diabetiker, weil wir da immer danach fragen. Das ist der Langzeitwert im Blut, der ungefähr die letzten 6 Wochen abbildet. Und auch der sollte individuell bestimmt werden. Dazu gibt es einen Diabetespass DDG, also Deutsche Diabetesgesellschaft, und da sollten Sie als Patient darauf dringen, dass der Hausarzt oder der Augenarzt oder auch die an allen behandelnden Ärzte die Werte mit eintragen, und da sollen auch die Zielwerte mit rein. Das ist also ganz wichtig, dass Sie zum Beispiel von Ihrem Arzt gesagt kriegen, Ihr Zielwert für den Langzeitzucker HbA1c wäre 6,5 bis 7,5 oder auch bis 8,5. Höher sollte er nie sein, egal wie alt Sie sind.
Also ganz wichtig auch für das richtige Einstellen ist eben eine gute Statistik, dass man wirklich alles aufschreibt.
Ja, das ist sehr wichtig. Wir haben natürlich heute auch die Möglichkeit, viele Messgeräte auszulesen. Das ist also was sehr, sehr Schönes. Das erspart natürlich das Aufschreiben und Ihre Mühe. Ansonsten hat das Aufschreiben den Vorteil, dass Sie da natürlich auch ruhig mal reinschreiben können. Da hatte ich eine Unterzuckerung, da hatte ich einen Überzucker, dort war es mir nicht gut, dort habe ich erbrochen oder so etwas. Aber das kann man heute in gute Messgeräte auch schon eingeben. Also das ist immer die Frage, welche technische Ausstattung wünschen Sie und brauchen Sie auch.
Das eine ist das Aufschreiben und das Einstellen der Blutzuckerwerte. Das andere ist ja auch die aktive Mitarbeit der Betroffenen. Wie können Diabeteserkrankte die Gefahr für schwere gesundheitliche Konsequenzen selbst reduzieren?
Diabetes ist eine Erkrankung, von der ich froh bin, dass sie nicht wehtut, weil hohe Werte müssten manchmal wehtun und niedrige auch. Dann würde sich sicher mancher noch mehr Mühe geben mit seinen Werten. Aber andererseits ist es eine Erkrankung, wo man selber ungeheuer viel beitragen kann, dass es eben nicht zu schlimmen Dingen kommt. Man sollte also schauen, dass man wirklich sehr, sehr im Zielbereich ist. Und das kann ich mit Lebensstiländerung. Das ist so ein allgemeiner Begriff, ja, und das nervt auch, wenn ich sage, Sie sollten vielleicht ein bisschen sich mehr bewegen oder Sie sollten ein bisschen anders essen. Da greift man ja doch in sehr, sehr private Dinge ein in der Sprechstunde und das kann manchmal sehr schulmeisterlich wirken. Aber man muss für sich selber sagen, ich tue etwas für mich, ich kann hier etwas tun. Bei einer chronischen Erkrankung kann ich eingreifen. Es gibt viele Erkrankungen, wo wir nicht als Patienten selber sagen können, hier kann ich was ändern. Da muss ich einfach nur das befolgen, was der Arzt sagt. Hier kann ich selber meinen Alltag kreativ gestalten, sodass er einfach gesünder wird. Und es gelten ja Diätrichtlinien, die wir heute ja gar nicht mehr so nennen, sondern Ernährungsrichtlinien, gelten ja für Patienten, aber eben auch für jeden Gesunden. Das ist also nichts, was jetzt so abartig ist und eine Diabetes-Diät oder sowas, die gibt es eigentlich heutzutage gar nicht mehr.
Aber werden Sie auch sehr konkret Ihren Patienten gegenüber, dass Sie sagen, jetzt hör mal zu, lieber Patient, wenn du jetzt nicht ab sofort 10.000 Schritte am Tag läufst, dann passiert das und das?
Ja, wobei so eine Drohgebärde bringt ja nichts. Ja, das muss man immer wieder sagen, du darfst nicht und du musst und du solltest. Das sind eigentlich Begriffe, die tun eigentlich dem Menschen nur weh. Weil auch wer sehr, sehr übergewichtig ist oder so, hat ja Gründe, warum er das ist. Und das ist auch meistens ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ist eine Entwicklung in seinem Leben. Und dort muss man, glaube ich, miteinander suchen, was war der Trigger, was war der Auslöser, warum ist meine Lebensgewichtskurve mit mal so entglitten. Und wenn wir es dann ein bisschen humorvoll nehmen, dann sage ich immer, Sie sind einfach zu groß geworden für Ihre Bauchspeicheldrüse oder die Bauchspeicheldrüse ist zu klein geworden. Das ja, kann man ein bisschen lustig machen, aber ansonsten gilt es darum, zu finden, was ist umsetzbar. Ja, ich kann zum Beispiel nicht sagen, machen Sie jetzt Sport und der Mensch hat seit 20 Jahren sich wirklich nur noch zwischen Fernbedienung und Briefkasten bewegt. Ja, das ist eine Sache, das muss man ablehnen als Patient, weil man sagt, das trifft für mich nicht zu. Oder ich habe ein ganz hohes Übergewicht und ich soll mit mal schwimmen gehen und ich schäme mich schon vorm Arzt auszuziehen. Ja, dann muss man immer wieder sagen, nein, wir müssen Lösungen finden, was für den Patienten individuell umsetzbar ist. Und nur dann wird es eine gedeihliche Sache und auch eine langfristig erlebbare Sache.
Aber manchmal hilft ja auch so ein kleiner Warnschuss, um den Schalter beim Patienten im Kopf dann umzulegen.
Ja, wobei ich denke, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns zu informieren als Menschen, zum Beispiel auch auf so einem Podcast. Ja, das sind also alles Dinge, man kann ja und viele Menschen wissen ja auch schon vieles. Gut, Biologie, 8. Klasse, kommt der Mensch dran. Ich glaube, es hat sich auch heute nicht geändert. Also das, was man über sich selber weiß, ist häufig schon lange her und da gibt sicher Nachholbedarf und Ernährung wird leider in der Schule nicht gelehrt, worauf wir immer wieder Wert legen. Also ich drohe sehr ungerne mit den Folgeerkrankungen. Wir müssen ja immer auch unterscheiden zwischen Folge- und Begleiterkrankungen, da kommen wir sicher nachher nochmal drauf. Aber diese Drohung, Sie kriegen sicher einen Herzinfarkt, wenn Sie so weitermachen, ist, glaube ich, wenig zielführend, dass das ist ja so ähnlich, wie auf den Zigarettenpackungen auch steht. Sie kriegen Lungenkrebs und trotzdem rauchen die Leute weiter und schauen sich das an und sagen, für mich trifft das nicht zu. Der Nachbar vielleicht, auch ich doch nicht. Also deshalb muss man immer schauen, inwieweit man aufklärt. Das ist wichtig. Man muss wissen, was kann einem passieren. Ja, womit muss man rechnen? Und dann muss der Mensch aber selber entscheiden, wohin es geht.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit für Folgeerkrankungen bereits im Vorstadium, also im sogenannten Prädiabetes?
Wir haben also sehr, sehr viele Patienten, die bereits da eine sogenannte Neuropathie, also eine Nervenschädigung haben. Wir haben auch Patienten, die haben vorher schon eine Nierenerkrankung durch den Diabetes, obwohl sie noch gar nicht richtig erkrankt sind. Weil, da kommen wir jetzt auf diesen Begriff metabolisch-vaskuläres renales Syndrom. Ein Riesenbegriff, können Sie gar nichts mit anfangen, sagt uns aber nur, dass eben viele Organe mit betroffen sind, metabolisch, also stoffwechselmäßig. Wenn der Stoffwechsel nicht gut ist, dann sind eben auch die Gefäße vielfach betroffen, dann sind die Nieren vielfach betroffen und wenn die Gefäße betroffen sind, Herz und Hirn. Das sind also die Erfolgsorgane, sage ich mal so, von der Überzuckerung. Und das sind Dinge, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, dass man hier zeitig genug Folgeerkrankungen erkennt und deshalb dieser Prädiabetes, deshalb gibt es ja auch in Sachsen diesen Check-up Plus von der AOK zum Beispiel, wo man eben so etwas auch mit erfasst, wo man auch erfasst, sind schon die Eltern erkrankt gewesen, dann habe ich, wenn ich zwei Eltern habe, die einen Diabetes mellitus Typ 2 hatten, dann habe ich 60% Risiko, das auch zu bekommen. Und dann muss ich eben in die Vorsorge gehen und muss möglichst zeitig schauen, eben schon Folgeerkrankungen einer noch nicht erkannten Erkrankung da sind.
Kann man das tatsächlich verhindern? Wenn man weiß, zum Beispiel die Mutter hatte Diabetes mellitus Typ 2, kann ich dann als Betroffener verhindern, dass ich das bekomme und das Risiko noch weiter senken?
Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne. Das hatte ich vorhin gesagt. Das ist das Schöne an dieser Erkrankung. Wenn ich also sage, ich achte auf mein Normgewicht, ich achte auf meinen Blutdruck, ich achte darauf, dass ich wirklich mich gut bewege und viel bewege, dann habe ich alle Chancen, dieses auf jeden Fall hinauszuzögern, wenn nicht gar zu verhindern. Es ist also kein Schicksal, dass ich sagen muss, kriege ich sowieso, kann ich mich nur wieder hinsetzen und die Bockwurst essen und sagen, ist halt so, ja, sondern ich kann eben wirklich sagen, nein, ich habe eine Chance, dieses Schicksal, was ich ererbt habe, ja, man erbt ja immer die schlechten Dinge, ja, da kann ich wirklich was für mich tun.
Wir werden auf jeden Fall gleich konkreter sprechen, also direkt über die Begleit- und Folgeerkrankungen. Aber vorher eine ganz wichtige Frage. Gibt es denn immer Begleiterkrankungen oder Folgeerkrankungen oder kann man auch Glück haben und sein Leben ganz normal weiterleben?
Ja, das wünschen sich natürlich alle Patienten und wir haben ja früher immer nur, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, immer von diesen 2 oder 3 Diabetestypen gesprochen, 1, 2, 3, und die Forschung ist jetzt so weit, dass es wahrscheinlich noch viel differenzierter in den Typologien ist. Im Moment gilt das noch für Deutschland, aber es wird sicher in den kommenden Jahren so sein, dass wir schon besser klassifizieren können, welches Risiko hat dieser Mensch wirklich, diese Folgeerkrankung zu kriegen? Und braucht dieser Mensch vielleicht wirklich Insulin oder braucht er das nicht? Das Therapie wollen wir heute nicht besprechen, aber das sind also die Dinge, wo es schon weit in die Forschung geht. Es gibt wirklich der gesunde Diabetiker, das gibt es, ja, die einfach ja erhöhte Blutzuckerwerte haben ohne Folgeerkrankungen und ohne Begleiterkrankungen. Das sind sicher nicht so sehr viele, aber wenn ich zum Beispiel genau weiß, ich neige dazu, eine sogenannte Retinopathie zu bekommen, also eine Augenerkrankung durch den Diabetes, da sprechen wir von mikrovaskulären Erkrankungen, also die kleinen Gefäße sind dort betroffen. Dazu gehört auch noch das Fußsyndrom, das ist auch eine mikrovaskuläre Erkrankung, und die Nierenerkrankung durch den Diabetes. Wenn ich die dazu eben eher neige, diese Erkrankungen zu bekommen, dann kann ich mich natürlich dort mehr in die Vorsorge noch begeben. Und wenn mein Risiko eben mehr in den großen Gefäßen liegt, in den makrovaskulären Erkrankungen, dann habe ich eben ein höheres Schlaganfall oder ein höheres Herzinfarktrisiko. Und das sind dann wieder Dinge, wo ich auch dort schauen muss. Dann gehe ich eben noch eher zur Fußuntersuchung oder lass die großen Gefäße schallen am Hals zum Beispiel, was man sehr gut mit einer Dopplersonographie machen kann. Das sind dann alles Sachen, wo ich also ganz speziell in die Vorsorge gehen kann.
Da gehen wir jetzt gerade auch schon ins Detail hinein. Ja. Was kann Diabetes im Körper anrichten? Und wenn man mal drauf guckt, dann ist es ja sozusagen wirklich so ein kleines Portfolio des Schreckens. Wir gucken also zuerst mal auf die Begleiterkrankungen. Womit muss man da rechnen? Sie haben vorhin schon gesagt, dieser große Überbegriff, metabolisches Syndrom.
Also metabolisches Syndrom heißt eigentlich nur, dass wir die Stoffwechselerkrankungen dann nehmen, und in Sachsen wurde der Begriff auch noch erweitert als metabolisch-vaskuläres Syndrom, das hat Professor Hanefeld inauguriert, und da sagen wir eigentlich schon noch mehr, dass eben die Gefäße mit betroffen sind. Und da können es eben die kleinen und die großen sein, und je nachdem sind dann die Folgen zu erwarten. Das ist alles, ich sag mal, nicht das, was ein Mensch alles haben möchte. Also Portfolio des Schreckens ist schon richtig. Man muss es nicht alles bekommen und man kann bei sehr, sehr vielen Dingen wirklich vorbeugen. Wir haben eine sehr, sehr gute Studienlage, was die großen Gefäße betrifft, also die makrovaskulären Erkrankungen. Da gibt es sehr, sehr gute vorbeugende Medikamente, die nebenbei den Zucker senken, aber heute schon viel mehr für die Niere zum Beispiel tun oder eben das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko reduzieren können. Auf der mikrovaskulären Strecke haben wir weniger Medikamente, aber sehr, sehr gute Vorsorge. Als Beispiel der diabetische Fuß, der Bedarf der wirklichen Aufmerksamkeit des Menschen. Das kommt häufig zu kurz, weil der Mensch fühlt an den Füßen nichts mehr oder falsch. Also das ist sehr schwer vorzustellen, auch für jemanden, der kein Diabetiker ist, aber schon für den Patienten ist es schwer zu verstehen, dass er vielleicht ein Kribbeln in der Nacht hat in den Füßen, aber es nicht mehr spürt, wenn er sich eine Blase läuft oder wenn er einen Nagel im Schuh hat oder wenn er die Füße an die Heizung hält und mit Mal merkt, er hat eine riesen Brandblase. Das sind also Dinge, das sind Missempfindungen oder Fehlempfindungen und das ist etwas, da kann ich vorsorgen. Da muss ich eben nicht mit der großen Zehe gleich in die Badewanne fahren und gucken, ist das Wasser heiß? Ich fühle es ja nicht, ja, sondern ich nehme das Badethermometer oder ich inspiziere jeden Tag meine Füße, habe ich eine kleinste Wunde, habe ich irgendetwas, was dort nicht in Ordnung ist und dann eben nicht warten, bis ich in 4 Wochen mal den regulären Arzttermin habe, sondern wissen, hier muss ich zum Arzt gehen, das muss ich zeigen, auch wenn es eine Bagatellverletzung ist, denn hier gibt es Schutz und Fürsorge für den Fuß, dass es eben nicht zu einer großen Amputation zum Beispiel kommen muss.
Das ist also dieses diabetische Fußsyndrom, das ist ja schon eine direkte Folgeerkrankung und da kann es ja auch Geschwüre geben, ne, die also richtig tief ins Gewebe dann hineinreichen und auch den Knochen schädigen. Muss man da befürchten, dass da amputiert werden muss?
Heutzutage wünschen wir und schaffen es auch, Major-Amputationen zu vermeiden. Major heißt, dass ich die Extremität, also den Fuß zum Beispiel, ganz amputieren muss, dass ich unterhalb des Knies, oberhalb des Knies amputieren muss. Das war vor vielen Jahren gang und gäbe. Heute hat man manchmal Minor-Amputationen, das heißt, dass man wirklich nur ein Endglied eines Zehs wegnehmen muss, also eine kleine Amputation, wo wirklich dann die Infektion drin sitzt, wo also nur noch zerstörtes Gewebe ist, nur noch zerstörter Knochen ist. In den meisten Fällen kann man aber eine Amputation auch verhindern. Natürlich haben wir weiterhin hohe Amputationszahlen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich auch deutlich mehr Patienten haben mit Diabetes als noch vor 20 Jahren.
Und wenn Sie von hohen Amputationszahlen sprechen, ich habe mal geguckt im Internet, steht so eine Schreckenszahl von 40.000 Amputationen aufgrund von Diabetes.
Ja, und da muss man, wie gesagt, sehr hart unterscheiden. Früher waren das fast alles Major-Amputationen, also große, sehr, sehr beeinträchtigende Amputationen oder Eingriffe in die Beweglichkeit des Menschen. Das ist heute nicht der Fall. Auch der Verlust eines Zehs ist später noch gut mit dem Schuh zu versorgen. Natürlich habe ich Einschränkungen hinzunehmen. Ja, ich muss andere Schuhe tragen, ich muss wirklich diese Inspektion des Fußes jeden Tag machen, ich muss vielleicht auch lange Zeit zum Verbinden gehen. Das möchte der Patient natürlich nicht, wer will das schon, aber das ist Hilfe vor einer großen Amputation und das können wir in vielen, vielen Fällen sehr gut leisten.
Genau, und 80-90% der Amputationen ließen sich ja auch durch konsequente Vorsorge und fachliche Behandlung der Wunden verhindern.
Ja, und darauf orten wir eigentlich die Patienten ein. Wir versuchen immer wieder zu sagen, wir wissen, dass das stressig ist, gerade wenn man zum Beispiel, wir haben einen Patienten, der ist 8 Jahre lang zum Verbinden gekommen und wir haben die Wunde zugekriegt. Ja, das ist eine extreme Zahl. Das ist nicht bei allen so. Manchmal hat man es nach 4 Wochen schon zu und das ist ja auch das, worauf man immer hofft. Aber es sind Unbequemlichkeiten, die man in Kauf nehmen muss, um den Fuß zu retten. Und wenn man sich das immer vor Augen führt, dass man sagt, sicher, jetzt erstmal gehe ich doch zum Arzt, zeige das. Und da sage ich jetzt mal Arzt, das heißt der Hausarzt oder der Diabetologe. Eine Fußwunde mit der Ursache Diabetes mellitus gehört bitte nicht in die orthopädische Hand. Dort auch bitte keine Verschreibung von orthopädischen Maßschuhen, die nicht mit einer diabetesadaptierten Fußbettung, so sagen wir, also eine spezielle für den Diabetiker gute Fußbettung ausgestattet ist, und bitte auch nicht zum Dermatologen, also zum Hautarzt, weil die Fußambulanzen sehen wirklich den ganzen Menschen und die Ursache. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht gut mit Orthopäden und mit Hautärzten zusammenarbeiten würden. Auf keinen Fall. Und wir brauchen die ganz dringend. Aber mit dem Fuß, dem diabetischen Fuß, bitte zum Hausarzt erst und dann die Überweisung in die Fußambulanz, in die diabetologische Schwerpunktpraxis. Das ist sehr, sehr gut strukturiert in Sachsen. Wir haben ja ganz viele Schwerpunktpraxen. Wir haben auch gute Fußambulanzen, flächendeckend eigentlich. Und wenn der Weg mal ein bisschen weiter ist, ich kann es Ihnen nur empfehlen.
Nochmal ganz kurz zurückgesprungen zu den Begleiterkrankungen. Ja, also jetzt hatten wir das metabolische Syndrom, das ist ja Überbegriff für Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen. Also auch da kann man ja auch aktiv als Patient einwirken, dass sich das bessert durch gesunde Ernährung, durch Bewegung. Wie ist es mit dem Bluthochdruck, der ja sozusagen häufig auch einzeln auftreten kann?
Ja, also das ist ein Einzelbaustein unserer Behandlung, der aber genauso wichtig ist wie die Blutzuckereinstellung, wie der gute Blutlipidwert, also der Wir sagen, wenn man es kategorisieren will, ist vielleicht sogar der Blutfettwert das Wichtigste, was einzustellen ist. Als zweites der Blutdruck und als drittes manchmal erst der Blutzucker. Also das ist ein bisschen schwierig auch manchmal für den Patienten zu verstehen. Der kommt in die Zuckerambulanz und dann reden wir über Blutdruck. Ja, aber das ist was sehr, sehr Wichtiges und da haben wir auch wunderbare Medikamente. Viele, viele Möglichkeiten, einen guten Blutdruck zu erreichen und der sollte im Durchschnitt so 140 zu 80 Millimeter Quecksilbersäule nicht übersteigen. Natürlich in einer Stresssituation, in einer körperlichen Belastungssituation darf das schon mal sein, aber insgesamt sollte der Blutdruck nicht zu hoch schwanken. Und wenn wir das gut eingestellt haben, geht's ja den meisten Menschen auch besser. Da merkt man das. Einen hohen Zucker einzustellen ist meistens nicht so bemerkbar, aber einen Blutdruck einzustellen und da muss ich sagen, wenn man nicht so sehr hoch angefangen hat mit dem Wert, dann ist es auch nicht so, dass die Therapie dann in irgendeiner Weise Nebenwirkungen hat. Und das ist ja was sehr, sehr Schönes, wenn ich wirklich morgens früh meine Tablettenpackung streicheln kann und sagen, du hilfst mir.
Dann leuchtet mir ganz rot entgegen hier quasi die Fettleber als Begleiterkrankung.
Ja, das ist etwas, wo wir von dem Begriff ganz gerne ein bisschen wegkommen. Ich sage immer lieber Diabetesleber, weil Fettleber klingt einfach schrecklich. Aber es ist natürlich eine Begleiterkrankung, eine Folgeerkrankung, eigentlich beides. Und da gibt es im Moment sehr, sehr viel Forschung, weil wir auch neue Medikamente bekommen werden, die dort sehr, sehr gut helfen werden. Ansonsten ist die Leber ein sehr widerstandsfähiges Organ. Also wenn die Leberwerte hochgehen, dann muss man sie schon sehr geärgert haben. Und wir können der Leber immer viel Gutes tun. Das heißt also hier auch wirklich sehr, sehr gut auf die Ernährung achten, wenig raffinierte Produkte essen, wenig Fertigprodukte, meine ich damit, auch wenig Produkte essen, die sehr konzentriert in ihren Kohlenhydraten sind. Und man sagt immer, was unsere Großmütter nicht als Essen anerkannt hätten, das sollte man auch heute nicht essen. Also es gibt so ganz simple Dinge, die man beachten sollte. Das heißt also auch nicht zu viel Fruchtzucker und keine vielen Zwischenmahlzeiten, sondern einfach dreimal am Tag essen, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann, haben auch schon unsere Großmütter gewusst.
Und Sie haben es gerade gesagt, also auch Fruchtzucker ist eigentlich sehr gefährlich, gerade für die Fettleber. Im besten Fall also eher Früchte essen, die weniger Fruchtzucker haben. Das sind dann also diese Beeren, Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren, die sind perfekt. Und weniger jetzt Birnen, Bananen, Weintrauben.
Genau, und da läuft uns doch jetzt schon das Wasser im Munde zusammen, wenn Sie das so schön sagen. Aber genau das ist es. Ja, und wer dauernd Bananen isst, damit kann man Babys groß kriegen, aber das muss man als Erwachsener nun nicht in Extensio essen.
Dann sprechen wir jetzt über die Folgeerkrankungen. Diabetisches Fußsyndrom haben wir im Prinzip ja schon durch. Dann gibt es aber auch diabetische Retinopathie. Wie können Sie das nochmal umschreiben, dass es jeder versteht?
Ja, also das sind auch hier Gefäßschädigungen am Auge. Der Patient merkt das relativ spät. Es gibt's ganz akut natürlich mit vollständigem Sehverlust, aber meistens ist es ein schleichender Prozess, dem man nur eigentlich begegnen kann, indem man regelmäßig den Augenarzt aufsucht. Und wissen wir ja deutschlandweit, dass es Augenärzte nicht ganz so viele gibt, wie wir bräuchten, aber der regelmäßige zweijährige Konsultation beim Augenarzt sollten sein. Und da reicht auch der Optiker nicht. Ja, der Optiker bestimmt zwar die Sehstärke, aber er kann den Augenhintergrund nicht beurteilen. Und das Beurteilen des Augenhintergrundes macht eben der Augenarzt. Und da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch hier zeitig genug zu sehen, ist das Auge jetzt geschädigt? Habe ich jetzt hier eine Schädigung des Auges? Und was ich dabei machen kann, ist, das ist jetzt ein bisschen schwierig für den Patienten auch zu verstehen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Urin beim Diabetologen noch abgebe, dann, wenn dieser Urin einen pathologischen, also einen krankhaften Befund aufweist, dann deutet das auch eher noch hin, dass ich auch eine Schädigung an den Augen haben werde. Ja, andersrum natürlich auch, wenn ich eine Schädigung an den Augen habe, sollte ich auch auf jeden Fall schauen, wie sind die Nierenfunktionen. Also hier haben wir dieses, wie gesagt, mikrovaskuläre Geschehen im Körper und da sollte man immer schauen. Die Urinuntersuchung ist ja mindestens einmal im Jahr beim Hausarzt oder eben beim Diabetologen. Und wenn dieser Befund krankhaft ist, dann öfter im Jahr. Und deshalb, wenn da schon ein Befund da ist, der nicht in Ordnung ist, dann bitte auch schauen, dass ich wirklich regelmäßig meine Augenarzttermine wahrnehme.
Sie haben gesagt, alle 2 Jahre, das reicht aus?
Ja, wir haben früher ja jedes Jahr, das ist kapazitätsmäßig nicht zu schaffen. Und wir haben ja leider das Phänomen, das ist ja bei ganz vielen Menschen so der Fall, ja, es kommen ja immer die zur Gesundheitsvorsorgeuntersuchung oder zur regelmäßigen Untersuchung, die es gar nicht so ganz nötig haben. Und die es sehr, sehr nötig haben, die rutschen uns häufig durch. Das ist wie mit dem Fettstoffwechsel so, wo wir immer wieder das Problem haben, die kümmern sich am besten drum, die es so schlimm gar nicht haben, und die anderen, die ja rutschen uns einfach weg.
Wenn man nicht aufpasst bei den Augen, kann man ja sogar erblinden.
Ja.
Als schlimmster Fall sozusagen.
Ja. Und das kann auch in jüngeren Jahren passieren. Also man ist da nicht gefeit. Das ist keine Erkrankung des Alters, ja, sondern es ist wirklich eine Erkrankung, die mit dem Zucker zusammenhängt. Und wenn der auf Dauer nicht gut geführt ist, wenn der auf Dauer sehr, sehr hohe Werte hat, kann es zu einer plötzlichen Erblindung kommen. Und das ist etwas, wie gesagt, damit droht man ungerne, aber es ist häufig der Fall, dass das eben wirklich einen ganz, ganz kausalen Zusammenhang hat.
Wie können Sie denn auf Dauer definieren? Also haben Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Praxis, wie schnell das gehen kann im schlimmsten Fall?
Das kann innerhalb von 24 Stunden passieren. Ja, also wir haben Fälle, wo man sagt, das war immer abzusehen, dass das schief geht. Ja, und dann gibt es mit mal eine Einblutung in das Auge. Und das ist ja ein akuter Prozess. Das ist so wie ein Schlaganfall. Ja, das ist so wie ein Herzinfarkt. Das sind also dann akute Blutungen, akute Gefäßverschlüsse. Und dann ist man eben von heute auf morgen blind. Natürlich versucht der Augenarzt dann noch sehr, sehr vieles, um diese Blutung zu stoppen, um das Ausmaß zu stoppen und. Da gibt es natürlich auch heute wirklich sehr gute Behandlungsmethoden, aber es kann also wirklich sein, dass dort mit mal von heute auf morgen ein 70-80-90%iger Sehverlust die Folge ist.
Das klingt dramatisch. Dann machen wir an der Stelle weiter mit der diabetischen Neuropathie. Da geht es also um diese Missempfindungen.
Ja. Und da hatten wir den Fuß erwähnt, aber Neuropathie ist eben Nervenschädigung und die kann ja überall sein. Und da gibt es also die unterschiedlichsten Erfolgsorgane, sage ich mal so, Erfolg nicht als gut, sondern Erfolg als Endstadium. Das heißt, es gehören dazu zum Beispiel auch Magen-Darm-Erkrankungen, das heißt, es kann dort zu Durchfällen kommen, es kann dort zu Verstopfungen kommen, es kann zu sehr, sehr viel Verdauungsbeschwerden insgesamt kommen, auch das kann ein neuropathisches Geschehen dann sein. Dann gibt es Störungen in der Schweißabsonderung, das ist die Sudomotorik, klingt klasse, aber ist etwas, was nicht schön ist, weil man dann manchmal wirklich also so ganz massive Schweißausbrüche hat, gerade wenn manchmal heiß gegessen wird oder sehr viel gesessen wird. Das ist so beim Kaffeekränzchen manchmal der Fall. Ja, und dann haben die Damen, die schon längst aus den Wechseljahren heraus sind, mit mal so Schweißausbrüche. Und das liegt dann nicht an dem Eierlikör, der vielleicht da getrunken wird, sondern einfach in dieser Störung der Schweißsekretion. Das ist sehr unangenehm. Das ist zwar meistens ein nicht riechender Schweiß, aber doch ein sehr, sehr massiver. Dann gibt es natürlich auch noch Empfindungsstörungen, die auch die Hände betreffen können, dass man zum Beispiel nicht mehr dyrosbetende Hände machen kann, sondern dass es dort auch Bindegewebsstörungen gibt, dass also Faustschluss oder so etwas nicht mehr richtig möglich ist. Das sind die Bindegewebsstörungen. Dann gibt es natürlich auch direkte Hautveränderungen durch den Diabetes, also ganz spezielle Hauterkrankungen mit so großen Blasen zum Beispiel, die mit mal auftreten an der Haut. Dann gibt es auch richtige große Geschwüre, die am Unterschenkel auftreten können. Das ist die Nekrobiosis. Auch das gehört zu den Folgeerkrankungen. Und wir haben, wenn wir jetzt nochmal rübergehen zu den Neuropathien, haben wir hier eigentlich auch, was sehr, sehr schlimm ist für viele Patienten, weil es auch in jüngeren Jahren auftritt, die Potenzstörungen, die erektile Dysfunktion, die Männer betreffen, aber auch die Lubrikationsstörung der Frau. Also auch dort gibt es bloß keine Medikamente dafür. Beim Mann gibt es ja nun Gott sei Dank viele Medikamente, die dort Abhilfe schaffen, aber es ist für das Leben der Menschen wirklich etwas sehr Schwieriges, wenn mit mal auch diese Lebensgenuss dann auch wegfällt, weil eben hier keine Erektion mehr möglich ist.
Dann sprechen wir jetzt nochmal über die Gefäßschäden und Durchblutungsstörungen.
Durchblutungsstörungen fangen wir unten an und nicht oben. Unten würde ich die arterielle Verschlusskrankheit benennen wollen. Das sind also Gefäßverschlüsse, die an den Beinen stattfinden, wo im Laien-Sprachgebrauch dann das Raucherbein eigentlich das ist. Ja, die Neuropathie wäre dann das Zuckerbein, wenn man das da als Gegenpart haben will. Und diese arterielle Verschlusskrankheit ist das, wenn man auch sagt, Schaufensterkrankheit, dass ich also wirklich massive Schmerzen habe. Je länger ich laufe, die Gehstrecke deutlich vermindert ist. Und das kann bis zu wirklich sehr, sehr massiven Durchblutungsstörungen führen, die also dann auch zum Verlust von Zehen oder gar dem ganzen Vorfuß passiert, wo also auch Wunden überhaupt nicht mehr heilen. Wir haben es vielfach, wenn wir den Fuß nochmal betrachten, auch mit einer gemischten Form zu tun, also eine Durchblutungsstörung und eine Nervenschädigung, und dann merke ich den Schmerz nicht mehr so sehr durch die Neuropathie, und dann ist es meistens schon ein sehr fortgeschrittenes Stadium, wenn ich dann eine Wunde habe. Also diese arterielle Verschlusskrankheit ist etwas, was im Normalfall eben sehr, sehr weh tut, aber beim Diabetiker manchmal eben nicht so weh tut, und deshalb unterschätzt man die Gefährlichkeit.
Und das Schlimme ist, dass viele dieser Folgeerkrankungen ja miteinander auftreten, nicht nur einzeln, sondern wirklich als großes Potpourri, und da hat eins Einfluss dann auf das andere. Und da sind wir nämlich auch schon beim Herzinfarkt. Das ist ja eine der häufigsten Todesursachen bei Menschen mit Diabetes.
Ja, und wir hatten vorhin schon mal den Prädiabetes erwähnt. Und wir haben es häufig so, dass die Patienten aus der Herzklinik kommen nach dem Infarkt. Und dann sagen die, und dann habe ich auch noch einen Diabetes. Und dann sagen wir, nein, sie hatten sicher schon den Diabetes und der hat ihre Gefäße kaputt gemacht. Und jetzt haben sie das Resultat mit dem Herzinfarkt. Also es ist eben ein Gefäßstoffwechsel geschehen, wir bleiben immer noch mal bei diesem Begriff, ja, wo viele, viele Organe betroffen sind. Und der Herzinfarkt ist heutzutage Gott sei Dank etwas, was gut behandelbar ist in den meisten Fällen.
Wenn er rechtzeitig erkannt wird.
Wenn er rechtzeitig erkannt wird, wenn er nicht zu großes Ausmaß hat. Und auch hier haben wir wieder das Problem, beim Diabetiker ist der Infarkt natürlich häufig nicht richtig erkannt, weil er eben die Nervenschädigung auch hier hat, ein verändertes Schmerzempfinden hat. Und wenn er den Schmerz, diesen Vernichtungsschmerz beim Herzinfarkt nicht erkennt oder einfach denkt, na gut, ich habe einen Rückenschmerz, das wird nicht so schlimm sein, ja, dann kann es eben zu spät sein und die Blutung des Gefäßes oder die Narbe dann am Herzen zu groß sein, was dann wieder zu einer sogenannten Herzinsuffizienz führt, dass das Herz an sich vom Muskel her nicht mehr gut durchblutet ist und es dort zu Rhythmusstörungen natürlich kommen kann, aber eben auch im täglichen Leben zu Luftnot, zu doch deutlicher Einschränkung in der Leistungsfähigkeit.
Wie häufig kommt es vor, dass es einen Schlaganfall gibt?
Schlaganfall ist immer noch eigentlich unser schlimmstes, wenn man überhaupt eine Wertung machen sollte, unsere schlimmste Komplikation, weil die Ausmaße sind teilweise groß. Viele Patienten sterben heute nicht mehr am Schlaganfall, aber haben eine lebenslange Behinderung, eine lebenslange Pflegebedürftigkeit. Und das Risiko ist eben doch sehr hoch, dass man bei hohem Blutdruck, bei hohem Blutfett und bei hohem Blutzucker dieses als Endresultat dann hat.
Dann gibt es etwas, wo ich nicht gedacht hätte, dass das wirklich irgendwie mit Diabetes zusammenhängt, und das sind die Depressionen.
Ja, wir sagen heute, dass ungefähr 60% aller Diabetiker im Laufe ihrer Diabeteskarriere mal eine Depression bekommt.
Das ist viel.
Das ist sehr, sehr viel. Depressionen nehmen ja generell zu, aber man muss natürlich sagen, Diabetes ist etwas, was einen das Leben lang begleitet. Und wenn ich weiß, ich muss wirklich mein Leben lang Blutzucker messen, darauf achten, was esse ich, darauf achten, wie bewege ich mich, nicht mehr unbeschwert leben kann, dann ist das so ein Lifestyle-Event, wo man sagen muss, das ist teilweise wirklich schwer zu tolerieren. Wir haben es nicht unbedingt gleich bei Manifestation der Erkrankung mit Depressionen zu tun, sondern häufig im Laufe der Behandlung. Bei manchen natürlich erst nach einer ganzen Zeit wirklich bewusst wird, dass es sie das Leben lang begleiten wird. Und je schlechter der Blutzucker eingestellt ist oder auch der Blutdruck, desto eher ist auch hier die Möglichkeit gegeben, dass es zu einer Depression kommt. Weil diese Blutzuckerschwankungen sind natürlich auch nicht gut fürs Gemüt. Und ich habe es, wenn ich sehr, sehr viele lange Zeit hohe Werte habe, auch damit zu tun, dass ich mich schlecht konzentrieren kann, dass ich schlechter denken kann. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass ich mich nicht wohlfühle. Und wenn ich dann meine Fröhlichkeit verliere, dann ist es etwas, wo man wirklich eigentlich dann auch sich rechtzeitig in eine psychiatrische Behandlung mit begeben sollte und auch Tabletten tolerieren muss dann zusätzlich noch, weil dadurch wird natürlich bedingt eins das andere. Ja, man ist bewegungsunlustiger mit einer Depression, man hat wenig Dynamik, dann nimmt man zu und das verschlechtert wieder den Blutzucker. Also das ist so ein Teufelskreis, aus dem man möglichst rasch und schnell raus sollte.
Wobei ich mir auch denken kann, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Depression als diese dann auch zu diagnostizieren. Manche sagen, ach, ich bin heute schlecht drauf, Stimmungsstörungen, ich bin halt ein bisschen niedergeschlagen, morgen geht's mir wieder besser, ich bin antriebslos, aber das wirklich als Depression zu erkennen, das ist die Schwierigkeit dabei, oder?
Ja, da hilft manchmal das Umfeld, dass man einfach reflektiert, was sagt das Umfeld über mich. Ja, du hast schon jetzt 6 Wochen lang nicht mehr richtig gelacht und du bist antriebslos und du kommst eigentlich morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett und eine Tagesstruktur fehlt dir auch langsam. Also das sind alles so die Antriebslosigkeit, die Interesselosigkeit und die Freudlosigkeit. Das sind so die 3 Begriffe, die man sich selber auch mal ganz kritisch stellen sollte. Habe ich das eigentlich? Ja, kann ich mich wenig motivieren, kann ich wirklich jetzt eigentlich gar nicht mehr lachen und habe ich eigentlich an den Dingen, die mir früher Freude machen, überhaupt kein Interesse mehr. Und wenn das über 6 Wochen ist, dann sollte man also sehr, sehr stutzig sein und das kann man auch mal mit der Umwelt besprechen, ob die das vielleicht viel, viel eher sehen als man selber.
Frau Dr. Wojtek, das war jetzt wirklich für mich so ein kleines Lexikon der sehr schweren und schlimmen Krankheiten, aber gleich am Anfang haben Sie ja schon gesagt, man hat ja im Prinzip das Zepter selbst in der Hand und kann Einfluss darauf nehmen, wie es einem ergeht mit der Erkrankung.
So ist es, ja. Also das ist das Schöne und deshalb wollen wir auch mit nicht dem Horrorszenario enden, sondern wir wollen einfach schauen, ich möchte was für mich tun als Patient mit einer chronischen Erkrankung und ich kann etwas tun.
Ich danke Ihnen vielmals, Frau Dr. Wojtek.
Vielen Dank, es hat mir auch Freude gemacht und wir sind ja auch alle berufen und auch sehr, sehr begeistert, wenn wir Patienten erreichen, wenn wir Menschen erreichen, um Schlimmeres zu verhindern.
In Folge 6 geht es dann um Diabetes und Ernährung und da heißt es dann sozusagen, was jetzt auf den Teller kommt. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss. Fühlt euch besser. apo.com